Also ich will schon wissen, wo das Zeug herkommt, was ich mir reintue. Ich finde eigentlich, also es, ich meine, es braucht ja niemand. Ne? Es, jeder, der sagt, er braucht Kaffee, der, das stimmt ja nicht. Sondern wir gönnen uns das, aber ich finde, wenn man sich das so gönnt, dann muss man, soll man dem auch Beachtung schenken, was man sich gönnt. Genau, also man umarmt sich ja, obwohl man sich eigentlich nicht kennt. Genau, also wir haben das eigentlich, aber also wir haben das hauptsächlich gemacht, um eigentlich zu lernen, dass wir in der Schule, in unserer Kaffeemacherschule sagen können, was passiert eigentlich auf einer Kaffeefarm.
Hallo ihr Lieben, hier ist schon wieder ein neuer Podcast für euch. Und zwar diesmal mit Felix Hohlmann von den Kaffeemachern in der Schweiz. Die kennt ihr wahrscheinlich daher, dass sie super präsent sind bei YouTube und Instagram. Und sie rösten nicht nur Kaffee und haben nicht nur einen Kaffee, sondern sie haben auch eine eigene kleine Kaffeefarm in Nicaragua, worüber uns Felix gerne mehr erzählt. Ich freue mich riesig über dieses Gespräch und ich freue mich auch riesig, dass ich es endlich schaffe, diese Podcasts über Skype aufzunehmen und freue mich riesig über Rückmeldungen von euch und dass ihr weiterhin dabei seid. Und ja, wenn ihr jede Folge dieses Podcasts hört, dann schaut doch mal auf meiner Steady-Seite vorbei. Da könnt ihr ein kleines, feines Abonnement abschließen und mich damit ein bisschen unterstützen. Was nämlich auch mir in dieser schwierigen Zeit wirklich sehr helfen würde. Danke fürs Zuhören und super viel Spaß. Also ich würde sagen, das läuft dann einfach so jetzt und wir führen ein persönliches Gespräch, Felix.
Ja, sehr gut, wunderbar.
Ja. Also wir wollten ja vorher auch schon immer mal miteinander quatschen, weil, also ich meine, ich denke, du bist relativ vielen Leuten nicht unbedingt unbekannt und ihr als Kaffeemacher sowieso auch nicht. Und gerade jetzt so in den letzten Wochen habe ich echt sehr viel verfolgt von dem, was ihr so auch macht. Also ihr habt ja quasi dadurch, dass ihr nicht nur Rösterei, Kaffee, Importeur und Farmbesitzer oder was auch immer noch alles seid, seid ihr halt auch auf Social Media und YouTube und überall super aktiv. Ja. Da kannst du bestimmt gleich noch viel mehr zu erzählen. Aber ich würde gerne von dir mal so ein bisschen hören, wie das, wie du dazu gekommen bist und ja auch mit deinem Bruder zusammen, wie ihr da irgendwie beide in dieser Kaffeewelt gelandet seid und ja auch beide schon super viel an so Meisterschaften teilgenommen habt, die unterschiedlichsten.
Genau, ja, also diese Meisterschaften waren sicher ein ganz, ganz wichtiger Teil, warum ich heute Kaffee mache. Also ich komme ja ursprünglich aus dem Ruhrgebiet, aus dem wunderschönen Oberhausen.
Mhm. Habe ich gerade jetzt hier im Skype gesehen, Oberhausen.
Ja, und bin dann 2010 eigentlich nach Basel gekommen, weil der Benjamin, mein Bruder, eben hier schon gelebt hat. Und der war dort Gastronomie verantwortlich für das Unternehmen Mitte. Das Unternehmen Mitte ist das größte Kaffeehaus der Schweiz. Mhm. Ein ehemaliges Bankgebäude. Und ich hatte halt keine Ahnung, was ich machen soll nach der Schule. Ich hatte Abitur gemacht, habe irgendwie mich durchgemogelt und aber studieren hatte ich keine Lust, weil ich auch nicht wusste, was. Mhm. Und dann hat der gesagt, komm doch mal hierher und bleib mal ein Jahr hier, arbeite mal, komm ein bisschen auf die Welt. Und das Jahr sind dann jetzt dann dieses Jahr, also dann schon fast 10 Jahre, also ein bisschen länger als ein Jahr. Und da habe ich eigentlich an der Bar angefangen, in einem Kaffeehaus, wo man Limonaden macht und Kaffee zubereitet und so und alles Mögliche. Aber der Fokus lag da nicht auf Spezialitätenkaffee. Aber es war genau die Zeit, wo in der Schweiz auch die Umstellung war zum Nicht-mehr-Rauchen in der Gastronomie. Mhm. Dadurch hat sich in diesem großen Haus sehr viel verändert. Und wir haben eigentlich den Abend als Geschäft verloren und der Tag kam als Geschäftsfeld sozusagen eigentlich erst richtig auf. Und der Benjamin, mein Bruder, war nie so der große Alkohol-Fan. Von dem her hat er gesagt, okay, womit kann ich mich auseinandersetzen? Irgendwie regionale Produkte und wissen, wo die Produkte herkommen. Und dann ging das los mit einer neuen Kaffeemaschine. Also wir waren mit die Ersten, die damals ganz neue Delacorte Pro, DC Pro, bekommen haben. Und dann haben wir eine eigene Kaffeemischung bekommen, wo man dann wusste, wo der Kaffee herkam.
Und, vor 10 Jahren ja super ungewöhnlich auch.
Ja, genau. Und dann hat es angefangen, dass wir den ersten Barista-Kurs gemacht haben. Also Barista 1, SCAE-Kurs damals noch. Und irgendwie war das da spannend. Und ich habe bis dahin gar nicht angefangen, eigentlich gar keinen Kaffee getrunken. Dann angefangen, den Cappuccino mit so ein bisschen braunem Zucker oben drüber und dann mich sozusagen so durchgemogelt und dann immer mehr getrunken. Eigentlich war dieser Kurs so wie das erste, wo ich dann richtig in Berührung gekommen bin und dann relativ schnell anschließend noch einen Sensorikkurs.
Ja, also ihr habt dann, als ihr gemerkt habt, dass es echt Fokus Kaffee werden wird, habt ihr euch ausbilden lassen auch, also weil du sagst, es waren SCAE-Kurse direkt, heißt also, ihr seid da ja auch dann einiges durchlaufen erstmal, bevor ihr das anbieten konntet.
Genau, also wir, die Rösterei, mit der wir dann zusammengearbeitet haben, Rösterei Rast in der Schweiz, die waren damals schon zertifizierter Ausbilder der SCA und mit denen haben wir das alles zusammen gemacht und der Röstmeister, der André Strittmatter, der ist jetzt heute auch noch einer der wichtigen Trainer in unserer eigenen Akademie.
Ach, okay.
Der hat uns da ganz viel begleitet. Und dann hat das damals so angefangen und dann einfach hat man damals so Kaffee machen gelernt und das ging dann eigentlich für mich ein Jahr so, wie das so war. Und dann war ich ein Jahr in Basel und bin eigentlich dann wieder zurück ins Ruhrgebiet gegangen. Habe dann erfolgreich ein Studium abgebrochen und bin nach einem halben Jahr wieder nach Basel gegangen.
Ja. Und dass ich mache dann jetzt doch mal was Richtiges. Ich habe jetzt ein Jahr gearbeitet.
Genau.
Ja.
Und habe dann in Basel, bin dann wieder zurück nach Basel gegangen und habe dann im Jahr 2013 das erste Mal so eine Meisterschaft so als Zuschauer gesehen. Mhm. Und habe das irgendwie spannend gefunden und irgendwie lustig gefunden. Beziehungsweise war es damals so, dass der Benjamin gesagt hat, komm, mach doch einfach mal mit. Mhm. Und das war dann auch das Jahr, wo der erste Schweizer Brewers Cup stattgefunden hat.
Und ich weiß nicht, also das waren noch die Schweizer Meisterschaften, die du da gesehen hast?
Genau, ja. Aber ich habe tatsächlich auch schon mitgemacht, obwohl ich gar keine Ahnung hatte, was da passiert.
Aber vielleicht gar nicht so schlecht, oder?
Nein, es ist hervorragend gewesen, perfekt. Ja. Und ich war bis 2 Tage vorher noch im Urlaub und bin einfach hingegangen. Und es war noch recht lustig. Der Benjamin hat sich ganz viel Gedanken gemacht und so weiter. Mhm. Und damals war es noch so, dass der Brewers Cup in der Vorrunde nur aus dem Compulsory Service besteht.
Mhm. Sieht der aus? Den habe ich nicht so richtig verstanden, um ehrlich zu sein. Vielleicht kannst du das gleich mal kurz erklären.
Genau, da ist es so, da bekommt man einfach einen fremden Kaffee und den muss man, hat man 30 Minuten Zeit, den, sage ich jetzt mal, zu knacken und den so gut wie möglich zuzubereiten und dann brüht man den blind, also blind heißt, die Jury weiß nicht von wem und danach wird er einfach bewertet.
Ja, und in dem Jahr, ohne Performance und so.
Ohne Performance, genau. Also da kann man wirklich brühen und rumsauen und rausprobieren, also so ein bisschen Laborküche und dann versuchen, in dieser Zeit das Beste herausbringen. Mhm. Ähnlich eigentlich wie bei der AeroPress-Meisterschaft.
Ja.
Und damals war es eben so, dass es nur den Compulsory Service gab. Und ich bin dann weitergekommen und der Benjamin eben nicht, der sich aber eigentlich auch vorbereitet hatte. Und dann habe ich irgendwie da so ein bisschen Blut geleckt. Ich bin dann zwar nur 6. geworden, also 3. im Finale, aber da habe ich noch Blut geleckt und dann ging das sozusagen los und dann habe ich im nächsten Jahr auch wieder mitgemacht und habe dann nicht nur Brewing gemacht, sondern auch noch Barista und dann bin ich im Brewers Cup damals dann Vizemeister geworden und der Benjamin hat dann da gewonnen und in Barista habe ich das Finale ganz knapp verpasst. So, und dann hat sich so der Ball ist dann so ins Laufen gegangen. Das war so Man kann so ein bisschen sagen, wie das, das, was sich dann so durch die Jahre durchgezogen hat. Also es war dann die Meisterschaften ja irgendwo immer im Februar, März. Mhm. Und dann habe ich mich ab Sommer quasi angefangen, darauf vorzubereiten. Und dann genau, habe ich in den darauffolgenden Jahren eigentlich bis zum letzten Jahr jedes Jahr mitgemacht. Also 2019 war dann das letzte Mal, die letzte Teilnahme, die war dann, also bis 2019 war es immer in der Schweiz und dann habe ich im letzten Jahr aber die Barista-Meisterschaft in Deutschland mitgemacht.
Ja, genau. Und da bist du auch, bist du Zweiter geworden?
Da bin ich auch Zweiter geworden, ja, genau. Also ja. Ich habe mir das eben mal aufgeschrieben, ich bin 4-mal Zweiter geworden im Barista und 1-mal Dritter.
Ja. Ja, also keine schlechte Quote, würde ich sagen.
Nee, irgendwie nicht. Und also natürlich könnte man irgendwie sagen, ja, es ist ja irgendwie bitter und so weiter, aber eigentlich ist so, es ist ja wie so ein Zeitfahren, sag ich jetzt mal. Also man hat 15 Minuten Zeit und versucht so weit zu kommen und all das zu machen, was man trainiert hat. Und wenn man damit dann zufrieden war, dann ist es gut. Dann ist es auch vollkommen in Ordnung, wenn jemand besser war. Und ich glaube, ich brauche mich nicht so richtig verstecken, hinter welchen Menschen ich da jeweils Zweiter geworden bin. Genau, es gab eigentlich nur ein Jahr, wo ich dann nachher so ein bisschen mit mir gefrustet hatte, weil da war ich nach der Vorrunde irgendwie klar Erster und habe dann Channeling im Finale gehabt und dann hat es dann nachher nicht mehr gereicht. So.
Ja. Und wann war das? Wann war das?
Das war 2017, als André Eiermann gewonnen hat. Da hatte ich nach der Vorrunde irgendwie 50 Punkte Vorsprung und dann nachher irgendwann nicht mehr.
So. Den dann ist man hast natürlich, du jetzt, ne?
Dann ist man natürlich kurz enttäuscht, natürlich, ja. Aber ich meine, also für mich war das die beste Schule, neben den ganzen Barista-Kursen, die man da gemacht hat, aber sich so intensiv so eine Zeit, 3, 4, 5 Monate mit einem Kaffee auseinanderzusetzen, dieses Gequäle mit dem Signature-Drink und so, ja, das war für mich die Schule. Man hat mich eigentlich so am Ball gehalten und ja, ich habe 3 ältere Brüder, von denen her war ich immer ein Competition-Typ.
irgendwie mithalten, oder?
Ja, genau, also der Kleine muss ja irgendwie noch mithalten und dann muss man sich irgendwie da behaupten können, genau, und ja.
Ja. So. Ja, aber wie du sagst, ne, also Zweiter ist ja mega gut, also wie oft du auch schon einfach den zweiten Platz gemacht hast. Und ich glaube, jeder, der da irgendwie sich traut, da auch sich auf diese Bühne zu stellen, sich diese Vorbereitung auch zutraut, die ja auch unglaublich viel Arbeit ist, der hat sich ja schon, bevor er auf der Bühne steht, vorher so viel mit Kaffee auseinandergesetzt und weiß so viel mehr als jemand, der das halt nicht gemacht hat. Also nein, weiß nicht so viel mehr, sondern weiß offensichtlich sehr viel.
Ja, auf jeden Fall. Und diese 2, 3 Tage Meisterschaft, die sind in meinen Augen auch vielleicht irgendwie 10, 15% von diesem ganzen Ding. Mhm. Natürlich will man sich dann da belohnen, eben indem man das so gut machen kann, oder so gut macht, wie man es sich vornimmt. Mhm. Und darum geht es mir dann da eigentlich. Und um das, ja, das zu zeigen, was man vielleicht herausgefunden hat. Und wenn das dann klappt, dann bin ich immer glücklich gewesen. Also dann war das irgendwie fast zweitrangig, was das für ein Platz geworden ist. Und da muss man auch dazu sagen, wenn man Zweiter wird, hat man, wenn man weiß, was bei einer WM abgeht, auch das Glück, dass man nicht zur WM muss.
Ja. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Oh Gott. Ja. Also ich meine, das Niveau steigt da ja auch immer weiter. Weiß man gar nicht mehr, womit man da überhaupt antanzen soll. Ne?
Ja, also ich bin 2015 mit der EMI auch in Seattle gewesen bei der WM. Mhm. Und ja, also seitdem eigentlich irgendwie mit irgendwem immer bei Weltmeisterschaften unterstützend dabei gewesen. Mhm. Also ja, das ist ja schon Formel 1, das kann man schon so sagen.
Ja, es ist abgefahren, auf jeden Fall. Und genau. Wieso dieses Jahr nicht? Also ich meine, so einige Meisterschaften finden ja einfach nicht statt, aber...
ja, dieses Jahr nicht. Es hat eigentlich vor allen Dingen den Hauptgrund gehabt, dass wir als Kaffeemacher, wie wir zu den Kaffeemachern gekommen sind, das sage ich dir vielleicht gleich nochmal, kein dass wir da einen Stand gehabt haben auf dem Coffee Festival.
Ach ja, da und war ich auch kurz. Ja.
Genau, und ich war eigentlich, habe quasi den Stand sozusagen organisiert und habe dann noch zwei Teilnehmern, also dem Benjamin und dem David beim Brewers Cup geholfen. Mhm. Und der Fokus lag da tatsächlich einfach auf unserem Kaffeestand, den wir jetzt mit 3 Leuten betreut haben. Und das war eigentlich zu wenig. Von dem her war es eigentlich eine genau gute Entscheidung, nicht mitzumachen. Gleichzeitig war ich aber angemeldet für den Brewers Cup oder bin es immer noch in Deutschland.
Ach, bist du doch durchgerutscht?
Ja, ich war auf der Warteliste. Also ich bin auf der Warteliste sozusagen. Mhm. Aber genau, wie das da weitergeht, das steht ja in den Sternen. Und also ich habe da verschiedene Sachen gehört, dass sie vielleicht doch noch stattfinden oder dass sie nicht stattfinden und so. Und bei den Röstmeisterschaften hätte ich auf jeden Fall auch mitgemacht. Die habe ich vor 2 Jahren in der Schweiz, habe ich auch da teilgenommen. Bin auch Zweiter
und jetzt
geworden.
Dann auch in der Schweiz? Bist du auch Zweiter geworden?
Ja.
Klar.
Das ist so ein bisschen die Frage noch, wo die wie stattfinden. Mhm. Also vielleicht kurz dazu, man darf in einem Jahr nur in einem Land teilnehmen, in verschiedenen Disziplinen. Das wurde in diesem Jahr eingeführt. Im letzten Jahr konnte ich noch in 2 Ländern teilnehmen. Aber dann haben sie auch aufgrund unter anderem von mir und noch von 2, 3 anderen die Regeln geändert. Also entweder ist man Staatsbürger von einem Land, dann darf man immer teilnehmen, oder man arbeitet, glaube ich, 2 Jahre in einem Land und dann geht das auch. Genau. Und ich erfülle wie beide Bedingungen für diese beiden Länder. Und deswegen kann ich es mir so ein bisschen aussuchen.
Muss ich dann aber nur für ein Jahr auf ein Land festlegen, in Ordnung ist.
Was vollkommen in Ordnung ist und Sinn macht. Also in dem Fall, wenn es jetzt den Brewers Cup und die Röstmeisterschaft in Deutschland geben sollte, was ich gerade noch nicht so richtig glaube, dann würde ich das in Deutschland machen. Ansonsten würde ich die Röstmeisterschaften sicher in der Schweiz machen. Aber ich glaube, dieses Jahr wird es keine Meisterschaften mehr geben, weil wir als Kaffeemenschen gerade eher andere Probleme haben, als uns mit spaßigen Kaffeemeisterschaftsveranstaltungen auseinanderzusetzen.
Das ist wohl richtig. Vielleicht willst du auch dann jetzt einmal kurz erklären oder erzählen, was du denn im Kaffeebereich so machst. Also erstmal, wer ihr Kaffeemacher seid und was so deine Rolle da ist.
Genau, also die Kaffeemacher sind eigentlich ein Projekt des Unternehmen Mittes, also dieses Kaffeehauses. Mhm. Ich glaube, die wurden dann, ich kann es gar nicht genau sagen, war das die Kaffeeakademie, die da gegründet wurde, das war glaube ich 2015, wenn ich mich recht entsinne. Das war die Kaffeeschule und die hieß damals Kaffeemacher. Und das war unter dem Unternehmen Mitte. Und im Jahr 2017, beziehungsweise in dem Übergang von 2017 zu 2018, haben der Benjamin und ich die Kaffeemacher GmbH gegründet. Und da haben wir diesen Kaffeeakademie-Teil und das Kaffee Frühling, was auch ein zweites Café, dieses Unternehmen Mitte war, als eigene GmbH aus dem Unternehmen Mitte heraus gelöst.
Ach so, okay. Also dieses große Kaffeehaus war dann damit raus.
Genau. Also wir haben uns wie sozusagen davon getrennt. Dazu muss man sagen, dass das Unternehmen Mitte eine GmbH ist, die sich gemeinnützig nennt. Nicht im steuerlichen Sinne, sondern einfach von dem, wie sie wirtschaften. Das heißt, die Gesellschafter dürfen Gewinne nicht privatisieren. Mhm. Und alles, was an Gewinnen entsteht, muss eigentlich im Unternehmenssinne
fließen.
Genau. Mhm. Und genau so haben wir dann die Kaffeemacher GmbH aufgestellt, aber mit dem Fokus auf Kaffee. Mhm. Mit dem Beginn des Jahr 2018 und haben dann ziemlich genau dann auch unsere eigene Rösterei gegründet.
Die aber erst auch nicht Kaffeemacher hieß, ne?
Genau, die hieß erst anders. Die hieß erst Spring Roasters, weil das eigentlich die Rösterei des Kaffee Frühlings war. sozusagen. Aber es waren einfach dann irgendwann zu viele Namen. Deswegen haben wir das dann in Kaffeemacher-Rösterei umgenannt.
Aber auch erst im letzten Jahr, oder?
Genau, im letzten Jahr war das, genau. Mhm. Und gleichzeitig haben wir dann 2018 einen Anteil an einer Kaffeefarm in Nicaragua übernommen.
Das heißt, und wie kam es dazu?
Das kam dazu, dass der Philipp Schallberger, der vor allen Dingen seit dieser Kaffeemacher GmbH-Gründung auch bei uns im Boot war, und der hat einen Freund, der der Belgier ist und der in Nicaragua lebt. Mhm. Und seine Frau hat eine Kaffeefarm.
Und okay.
Dann war der Philipp reisen dort und hat ihn besucht und hat dann in einem Nebensatz fallen gelassen, dass wir grundsätzlich Interesse haben, irgendwann in der Zukunft uns auch im Ursprung zu beteiligen. Also die Kaffeemacher GmbH war da gerade ein halbes Jahr alt. Mhm. Dann hatten wir auf einmal 6 Wochen später einen 50-prozentigen Anteil an einer Kaffeefarm in Nicaragua von 3 Hektar. Und zwar ist die Situation dort so gewesen, dass diese Farm quasi am Scheideweg stand. Entweder wird sie ganz verkauft bzw. aufgegeben, oder es kommt jemand dazu, der helfen kann, wieder Geld zu investieren.
Mhm, und das wart ihr dann in dem Fall?
Das waren wir dann in dem Fall. Haben genau diese Farm dort übernommen und lernen gerade die letzten Jahre das sehr, sehr harte Brot von Landwirtschaft.
Also ihr fuchst euch da quasi jetzt selber auch alle rein. Ihr wart auch alle dann jetzt schon da? Also
genau,
ihr müsst ja wissen, was ihr kauft, worein ihr investiert.
Genau, also wir haben das eigentlich aber, also wir haben das hauptsächlich gemacht, um eigentlich zu lernen, dass wir in der Schule, in unserer Kaffeemacher-Schule sagen können, was passiert eigentlich auf einer Kaffeefarm? Weil das, was wir vor 10 Jahren gelernt haben in Büchern, stimmt halt alles eigentlich nicht. Es ist halt alles sehr, sehr runtergebrochen. Und das hat mit der Realität halt wirklich wenig zu tun. Und wir wollten eigentlich das so als, ja, wenn man jetzt sagt, als Laborfarm, dann hört sich das sehr klinisch an, aber wir wollten eigentlich da was haben, wo man weiß, was passiert dort und was kostet das eigentlich wirklich.
Ja. Und hast du ein kleines Beispiel, was halt wirklich ganz anders läuft, wie man sich das vorstellt?
Ja, also dass nur die reifesten Kirschen gepflückt werden, das ist halt der größte Scheiß, den es gibt. Ob es Specialty ist oder nicht, das stimmt zu gar keinem Fall. Also gerade je nachdem, was du für Varietäten hast und es kommt Regen, dann sind die Kirschen schon, sag mal, 3/4 reif, kommt ein Tropfen Regen drauf, dann platzen sie auf. Und wenn du sie dann hängen lässt, dann hast du Phenol in der Tasse. Das heißt, wenn Regen kommt, läufst du durch die Farm und pflückst alles, was irgendwo rötlich ist.
Ja, ach witzig, ja.
Und schaust, dass du möglichst viel dann lieber etwas unreif erntest, als dass du diese Phenol-Defekte bekommst.
Okay, gutes Beispiel.
Und ja. wir arbeiten dann da sehr viel mit eigentlich Nachernteprozessen. Also alles das, was man jetzt als anaerob kennt, kennt man in dieser Spezialitätenblase, Welt, wie auch immer, in der wir in der Schweiz, in Deutschland und in Europa uns so bewegen, immer als sehr, sehr fermentiert im Geschmack. Aber unsere Kaffees sind eigentlich alle eine gewisse Zeit anaerob fermentiert. Einfach um diese Reifeunterschiede ein bisschen auszugleichen. Ja. Deswegen gibt es in unserem Fall keinen gewaschenen oder natürlich aufbereiteten Kaffee, der 100% das eine oder das andere ist. Die sind alle in irgendeiner Phase mal für 12 bis 24 Stunden oder auch mal 3 oder 4 oder 5 Tage durch so Fässer gelaufen. aber es ist nicht schwarz oder weiß. Das ist Kaffee einfach nicht.
Ja, das genau. Sowieso nicht. Das ja. Ist ja eh. Ja.
Genau.
Ja. Okay.
Und auf die Frage, was eigentlich so meine Rolle in dem Ganzen ist, ist es so, dass ich jetzt heute eigentlich verantwortlich bin für die Gastronomie. Wir haben neben dem Café Frühling noch ein zweites Café, das wir im letzten September aufgemacht haben. Und zwar ist es an dem Basler Hauptbahnhof. Und ich bin eigentlich für diese beiden Orte verantwortlich und bin bei der Rösterei eigentlich nur der letzte Notröster.
Weil du es nicht so gut kannst, oder?
Nee, ich liebe eigentlich das Rösten. Ja. Das ist eigentlich wunderschön. Und ich würde auch nicht sagen, dass ich es nicht so gut kann, sondern die Zeiten, die Tage sind halt relativ voll alle. Bei mir und bei den anderen auch. Und wenn aber alle in den Ferien sind oder jemand kurzfristig ausfällt, dann stehe ich noch manchmal am Röster. So, und ich bin jetzt da vor allen Dingen in dem Rohkaffee-Geschichten mit dabei. Also wenn wir einen neuen Kaffee kaufen und so. Ein bisschen im Hintergrund, aber gar nicht jede Woche dort in der Rösterei. Also ich habe da keinen festen Tag. So.
Ja, okay. Genau. Also heißt, ihr habt nicht nur von eurer Farm da in Nicaragua den Kaffee bei euch im Sortiment, sondern auch unterschiedliche. Und den von eurer Farm, den verkauft ihr auch, ne? Also es gibt auch andere Röstereien, die den rösten.
Genau, also wir haben auf die erste Frage, wir haben nicht nur unseren Kaffee, den wir rösten, sondern von unserer Farm haben wir im letzten Jahr irgendwie 2,5 Tonnen Kaffee gehabt. Wir haben aber im letzten Jahr irgendwie 17, 18 Tonnen geröstet. Das heißt, das ist dann ein Teil davon, aber natürlich nicht nur der. Und im letzten Jahr haben wir davon noch was verkauft. In diesem Jahr wissen wir es noch nicht. Es hängt ein bisschen davon zusammen, wann der Kaffee kommt und so weiter. Also ja, genau.
Hängt
also
das auch ein bisschen jetzt mit der Situation zusammen?
Ja, also, es hängt komplett mit der Situation zusammen.
Ja.
Im letzten Jahr haben wir den Kaffee sagt Deutschland und Schweiz verkauft. In diesem Jahr werden wir sehr wahrscheinlich den Kaffee erstmal aber komplett in die Schweiz kommen lassen, weil das auch logistisch eine große Herausforderung war. Weil wir so als kleines Beispiel, wir behandeln alle Kaffees, die geerntet werden, als einzelnes Lot. Also wir haben in einem Jahr ungefähr 100 verschiedene Kaffees, die dann nachträglich zusammengeblendet werden. Jeder Tag bleibt ein Lot und das, was vom Processing und von der Varietät und vom Geschmack in die gleiche Richtung geht, wird dann nachher zusammengetan.
Ach, okay. Heißt aber auch, dass ihr wirklich, also das würde ja heißen, dass ihr von, ja, das ist wahrscheinlich einfach auch so, dass ihr von jedem Lot Proberöstung und so weiter macht und das dann danach zusammen.
Genau, genau. Okay. Das machen wir dann aber immer in Nicaragua, dann mit den Partnern dort zusammen. In diesem Jahr auch nicht, weil man nicht nach Nicaragua reisen kann. Aber genau so machen wir das, ja. Und dann haben wir halt Kaffees, wovon haben wir 15 Kilo und andere, von denen haben wir 800 Kilo. Das sind halt so ganz unterschiedliche Mengen. Genau.
Ist das denn im Verhältnis eine große Farm oder eher was Kleines?
Nee, also 3 Hektar, das sind irgendwie 2 Fußballfelder. So. Nicht groß. Ja, genau. Ja. Genau, aber den Kaffee, den schenken wir hauptsächlich in unserem Kaffee Frühling aus. Also hauptsächlich, aber das ist so der eine Standard-Espresso, den wir dort haben. Und den verkaufen wir dann natürlich auch. Und es ist natürlich immer ein bisschen abhängig davon, wie viel Bohnen haben wir jetzt wovon? Also dann gibt es immer wieder auch Kaffee-Geschmacksänderungen von der einen Farm.
Ja, aber ist es nicht so, dass viele Leute, die euren Kaffee so auch kaufen, dass die gerne dann euren Kaffee auch hätten?
Genau, aber den kann man auch genauso auch kaufen. Also in unserem Laden, in unserem Online-Shop gibt es genau den Kaffee zu kaufen. Genau.
Genau. Okay, und davon ist eigentlich in der Regel auch genug da, dass das alles eigentlich, dass der
meistens da ist. In diesem Jahr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und im nächsten Jahr dann dementsprechend irgendwann auch nicht mehr, wenn die Nachfrage so weiter zunimmt, wie sie jetzt gerade zunimmt. Das ist dann so und finden wir gut und schön. Wir kaufen dann lieber noch Kaffee von unseren Nachbarn mit dazu und importieren den. Genau, das ja. ist so, das, was wir gerne machen.
Ja, also wir haben jetzt gerade schon die Situation angesprochen. Also ne, es ist ja gerade Corona-Zeit, jetzt auch nicht, ja, jetzt auch schon seit einer Weile. Und also ich meine, dass das euch als Gastronomen auf jeden Fall betrifft. Ihr habt ja Cafés, die geschlossen sind, aber andererseits habt ihr ja die Rösterei, was wahrscheinlich ziemlich gut für euch ist. Aber wie ist das in Nicaragua?
Also die Situation in Nicaragua ist sehr diffus. Mhm. Es gibt da die Situation, dass der Präsident, der dort an der Macht ist, keine Ahnung, was für ein Mensch ist. Auf jeden Fall glaubt er nicht so richtig an dieses Coronavirus und hat zu Demonstrationen aufgerufen gegen Corona. Mit Menschenketten und Ärzten und Krankenschwestern wurde verboten, Schutzmasken anzuziehen, damit sie die Bevölkerung nicht verängstigen und so weiter.
Also ja, klingt gut.
Eine sehr, wenig Angst. Ja. Sehr absurde Situation. Mhm. Gerade aktuell bei uns bzw. bei unseren Partnern ist es so, dass die Kaffees sind alle geerntet, was gut ist. Das heißt, die liegen jetzt im Parchment, also in der Schale sozusagen im Lagerhaus und warten eigentlich darauf, dass sie zusammengestellt werden und dann irgendwann exportiert werden. Mhm. Da haben sie jetzt letzte Woche mal wieder ein bisschen größer aufgemacht, haben sie wieder da mehr gearbeitet, auch mit mehr Mitarbeitern, aber jetzt aktualisiert sich das Thema dort doch wieder mehr. Das heißt, sie haben wieder gesagt, wir arbeiten erstmal nicht weiter. Also das ist sehr, sehr kompliziert. Großes Problem für Kaffeefarmer dort ist, viel Dünger kommt aus Honduras. Die Grenze ist geschlossen. Das heißt, wer keinen Dünger auf Vorrat hat, kann seine Pflanzen nicht düngen und wird in dementsprechend im nächsten Jahr deutlich schlechtere Qualitäten haben.
Ja, meinst du, das sieht grundsätzlich so aus?
Ich glaube, das wird grundsätzlich ein großes Problem sein in all diesen zentralamerikanischen Ländern, die das nicht selber herstellen. Genau, also in Nicaragua ist es sicher so, El Salvador könnte ich mir das ähnlich vorstellen. Das gute, große Glück für viele dort, also jetzt in Nicaragua, ist, dass halt der Kaffee schon geerntet ist.
Ja, voll.
Ich habe heute mit einem unserer Kaffeebauern in Brasilien geschrieben. Die fangen jetzt in 4-5 Wochen mit der Ernte an.
Aber bei denen ist die Situation ähnlich auch, ne?
Genau. Also der sagt halt, sie haben keine Arbeiter, die zu ihnen kommen können, weil die aus anderen Regionen kommen. Das heißt, sie wissen noch nicht so richtig, wie sie alle Kirschen vom Baum bekommen.
Ja, so. Ich glaube, da denkt jetzt gerade halt niemand so richtig dran, ne? Weil es ist ja so weit weg und betrifft uns ja dann jetzt erstmal noch nicht. Also erstmal läuft das ja zumindest. Aber das sehen wir dann im nächsten Jahr, ne? Wie das so.
Genau, die Auswirkungen da sind sicher im nächsten Jahr. Das wird echt noch länger gehen. Und also ich meine, wir merken in unserer Rösterei, natürlich haben wir das Glück, dass wir einen Online-Shop haben, dass die Menschen den Kaffee jetzt nach Hause bestellt haben. Aber das ist in irgendwie, ich sag jetzt mal eine Zahl, das ist vielleicht ein Drittel von dem, was wir sonst rösten. Eher noch ein bisschen weniger. Weniger wahrscheinlich.
Viele Gastronomien, die wegfallen, außer euren eigenen.
Genau, wir haben viele Gastronomien, die wegfallen. Und das sind halt die Cafés, wovon man dann auch viel Kaffee sozusagen kauft. Und wir kaufen dann natürlich im nächsten Jahr dann deutlich weniger, weil wir den Kaffee ja nicht unterkriegen und dementsprechend fängt dann der Rattenschwanz nach hinten an zu ziehen, der dann auch wirklich wehtut, dann den Partnern, die man da hat, zu sagen, hey, wir können einfach dieses Jahr nicht die gleiche Menge nehmen wie letztes Jahr.
Wo man halt eigentlich erwartet, es wird immer ein bisschen mehr.
Genau. Und wir sind mit unserer Rösterei so, dass wir mit 7 Ländern und 7 Partnern zusammenarbeiten und wir wirklich jedes Jahr von ihnen kaufen wollen und jedes Jahr von ihnen kaufen. Und dann müssen wir wirklich dann schauen, wenn wir jetzt in diese Prozesse kommen, wie können wir mit ihnen das hinbekommen, dass sie trotzdem, dass es für sie auch aufgeht. Also eben, am Ende geht es darum, dass wir alle davon leben können, und es kann nicht sein, dass das letzte Glied der Kette halt irgendwie runterfällt.
Ja, voll. Also, weil für euch bedeutet das ja natürlich was ganz anderes, wenn ihr sagt, ja, wir kaufen dann jetzt nicht so viel Kaffee ein, weil den können wir halt auch nicht verkaufen und weiß ich nicht, und da ist das Geld so ein bisschen knapp, und bei denen ist das halt die absolute Lebensgrundlage.
Also, genau.
Ja, schwierig, spannend, ja. Seltsame Zeit einfach.
Genau, und eben wir haben jetzt das die ganze Zeit genutzt. Also du hast ja gerade gesagt, unsere Gastronomie ist geschlossen. Haben eigentlich unser Café jetzt nach 7 Jahren mal wieder grundrenoviert.
Schön. Wirklich
mal die Decke gestrichen und all die Sachen, die man sonst nie gemacht hat, weil einfach nicht die Zeit da war, dass es so lange geschlossen war. Und haben jetzt vor 2,5 Wochen angefangen mit einem Takeaway-Kaffeefenster, einfach weil wir den Menschen in dem Quartier, in dem Wohnquartier, wo wir sind, das Bedürfnis nach Kaffee dann doch befriedigen wollten. Und es gibt einfach nichts Schöneres, wenn du dann hörst von Menschen, ich habe 6 Wochen lang kein Cappuccino getrunken, so schön, dass ihr wieder da seid. Also dafür macht man dann das auch, und dafür ist man irgendwie Barista und steht an der Bar. So, und jetzt haben wir letzten Montag unsere Cafés auch wieder geöffnet mit den herausfordernden Spielregeln, aber das funktioniert einigermaßen gut.
Wie ist der Andrang so?
Ja, das ist, also bis jetzt, also wir haben 50% weniger Sitzplätze, und wir haben aber vor allen Dingen irgendwie statt ungefähr 20 Tischen haben wir jetzt nur 7.
Die voll besetzt?
Die sind jetzt dann meistens voll besetzt. Also jetzt ist gerade ja eine schlechte Wetterwoche. Das ist dann ganz gut. Aber es ist jetzt nicht so, dass es zu viele Menschen sind, dass sie nicht sitzen können. Also im Moment geht das so gerade so auf.
Auch mit dem Abstand dann weiter und so.
Also genau, mit dem Abstand, das geht gut, aber wir haben ja zum Glück, muss man bei uns in der Schweiz hier nicht die wunderschönen Masken tragen. Das funktioniert eigentlich gut, und die Gäste sind wirklich, wirklich sehr, sehr tolerant und happy, dass wir wieder da sind. Und es macht Spaß. Am Bahnhof ist es ein bisschen herausfordernder, weil einfach gerade niemand mit dem Zug fährt. Dementsprechend kommen auch nicht so viele Leute Kaffee trinken.
Und also am Bahnhof war ich ja einmal ganz kurz. Das ist ja auch wirklich sowieso ein hauptsächlich so Takeaway gewesen. Ne?
Ja.
Nee, stelle ich mir so vor, Bahnhof. Aber lohnt sich das aufzumachen? Also sowohl ich meine, wenn da gar nichts los ist, ist das ja auch so ein emotionales Ding.
Ja, genau. Also es lohnt, das versuchen wir gerade noch herauszufinden. Ich meine, wir müssen gerade quasi von Tag zu Tag schauen. Es lohnt sich sicher nicht so, dass das komplett aufgeht. Aber es mit beiden Augen zu kann man das irgendwie verantworten. Dass man da auf hat und so, dass man da ist. Weil irgendwo will man die Menschen ja auch nicht, ich sag erstmal, nicht verlieren, weil das ist, glaube ich, so die größte Angst, die jeder Gastronom jetzt gerade hat. Wann kommen die Menschen wieder zurück zu einem?
Gab es denn bei euch auch so viele Spendenaktionen, Gutscheinverkäufe und irgendwie so Rettungsaktionen von irgendwem in der Stadt oder sowas organisiert für kleine Unternehmen und so?
Es gab schon, auf jeden Fall, aber das hilft dir ja nur indirekt, ne?
Ja, weil, ja, also das mit den Gutscheinen ist ja eh ein bisschen schwierig. Es ist ja wie ein Kredit, ist schön und toll. Ja. Aber
ja, also das gab es auf jeden Fall, gab es auch viel, aber wir haben auch das große Glück, dass diese Garantien oder die Sofortkredite von der vom Staat, die sind ganz, ganz schnell da gewesen. Und die geben so einen Rückhaltpolster, dass man gerade durchgeht. Und eben, wir sind ganz glücklich und ganz froh, dass wir noch so viel Zeug haben, dass wir sonst noch machen, dass wir den Online-Shop haben, dass wir diese Akademie haben, wo wir dann die Zeit genutzt haben und jetzt unseren ersten Online-Kurs veröffentlicht haben.
Ja, das habe ich gesehen.
So, und irgendwie muss man sich so durchschlängeln und hoffen, dass man durch die Zeit durchkommt und das geht dann irgendwann auch wieder vorbei. So.
Ja, also es wird keinen Tag geben, an dem es heißt, alles klar, Leute, jetzt läuft das wieder. Was denkst du so persönlich, wie lange sich das jetzt noch so ziehen wird?
Also,
wie sich das so entwickeln könnte?
Also es gibt wie so zwei Geschichten. Also ich frage mich ja schon, wann gebe ich dir jetzt wieder die Hand, wenn ich dich irgendwo sehe? Mhm. Also, oder geben wir uns überhaupt noch die Hand? Mhm. Verlieren wir das so, dieses Menschliche, was in unserer Kultur ja so verbunden ist? Also,
gerade in unserer Branche ist das ja voll.
Genau, also so. man umarmt sich ja, obwohl man sie eigentlich nicht kennt.
Ja.
So. Und ich glaube nicht, dass wir das verlieren. Also dafür sind wir irgendwo auch so sozialisiert worden, dass wir das in uns so drin haben. Und ich merke bei Freunden, die ich jetzt irgendwie 3, 4, 5 Wochen nicht gesehen habe, die machen es, man macht es dann und dann fragt man sich nachher an, oh, durften wir das jetzt überhaupt?
ja, okay.
Genau, ich glaube, wenn das jetzt noch lange geht, dann die Menschen, die jetzt vielleicht in einem anderen Alter sind, die bei denen ist es wie nochmal anders, die irgendwie jünger sind und die das irgendwie von ihren Lehrern die ganze Zeit eingetrichtert kriegen, wo einer neben einem steht.
Ich glaube, Schulen ist gerade das Schlimmste, was man sich gerade vorstellen kann. Aber okay, da müssen wir jetzt nicht drüber sprechen.
genau. Also ich glaube, dass wir das, ich glaube und ich hoffe sehr, dass wir das Menschliche eigentlich nicht verlieren in unserer Gesellschaft und dass wir dann, sobald es wieder wenn sich das so weiterentwickelt, dass wir wie eine Gewohnheit dafür kriegen und gleichzeitig weiß man ja jeder, wie viele Menschen gerade in deiner Stadt sich neu infizieren und dann denkt man irgendwann so, okay, also jetzt kann ich vielleicht auch leichtsinniger werden. Die Chance, dass ich es jetzt kriege, ist wie ein Lottogewinn.
Aber es geht ja nicht darum, dass du das nicht kriegst, ne? Also ich meine, wenn
ja, natürlich.
Kriegen, wir werden ja nicht so, das ist ja nicht so gefährlich für uns.
Ja,
ne?
natürlich geht es nicht darum, aber aber sobald man das, es ist da und das ist die Frage, wie damit umgeht. Und ich glaube, dass, also die einzige Angst, die ich wirklich habe, ist, dass es diese Regeln, die wir jetzt haben, wie lange gelten die denn? Also wann sagt mir der Staat, dass ich meine Tische näher als 2 Meter wieder einander stellen darf? Sagen Sie das überhaupt oder sagen Sie einfach, oh, das funktioniert ja auch so?
Ja, wir gucken mal.
Was? Genau, wir haben ja gerade andere Sorgen. Wann machen wir die Grenzen auf und wann machen wir dies und das? Und wir lassen es jetzt einfach mal so für das nächste 3, 4, 5, 6, 8 Monate.
Ja. Und dann, da waren ja noch ganz viele kleine Selbstständige.
Das ist so die größte Sorge, die ich eigentlich habe. Gibt es irgendwann den Moment, dass gesagt wird, okay, jetzt fallen diese Beschränkungen weg? Oder kommen dann die Gedanken, das ist ja eigentlich ganz sinnvoll. So generell.
Ja, einfach nicht so überladen alles.
Genau, und wenn man halt überall so Desinfektionsflaschen hinstellen muss und so.
Also. Ja, dann wird das schon. Ja, Konsum ist ja eh schlecht.
Was ist Zoom?
Konsum
ist ja eh schlecht. Konsum ist eh schlecht. Ja. Zoom ist gerade nicht schlecht, das ist gerade.
Nee, Zoom ist super. Genauso wie auch Skype. Ich finde es super witzig, die ganzen Namen bei Skype zu sehen. Gerade auch. Also ich habe es tatsächlich eben noch gesagt, darf ich den sagen, deinen Namen?
Ja, natürlich. Also ich muss dazu sagen, dass den habe ich irgendwie seit, wann habe ich den? Seit wahrscheinlich seit 14, 15, seitdem ich 14, 50 bin, 14, 15 bin, also irgendwie jetzt auch schon 16 Jahre oder so. Das heißt, ja.
Ja, ja, nee, aber das ist witzig. Ich habe das eben noch gesagt, dass man dann jetzt so die ganzen Skype-Namen von allen sieht, weil alle jetzt plötzlich wieder Skype benutzen und das halt irgendwann mal eingerichtet haben, als sie halt so 14, 15, 16 waren.
Ja. Genau.
Ja, nee, aber über Zoom habt ihr ja zum Beispiel diese Latte Art Throwdowns gemacht.
Genau, ja.
Ja, wie sind die so angekommen? Wie viele Leute haben so mitgemacht?
Hey, beim ersten Mal, ich glaube, es waren jedes Mal so 20 ungefähr.
Geil.
Und es war einfach so lustig, in diese verschiedenen Küchen zu schauen.
Ja, voll.
Also wir hatten, ich glaube, eine Teilnehmerin, die hat irgendwie den Kaffee mit der Bialetti-Kanne gemacht und die mehlig in der Mikrowelle heiß und dann mit so einem elektrischen Schneebesen geschäumt. Also so einfach.
Ja, und hat funktioniert?
Ja, also... warme Milch mit Kaffee.
Ja, ja.
Aber nein, also es ist echt, war echt lustig und schön. Und das war so, so eine ganz bunte Mischung von Menschen, die da mitgemacht haben aus den drei Ländern.
Ja, voll. Also genau. Danach wurde ja auch so ein bisschen geteilt und so. Das sah echt, das sah richtig gut aus. Also ich wollte auch dabei sein, habe es nicht geschafft und so, wie das immer ist. Aber ja, super gute Ideen. Weil vor allem, das war ja so in den ersten Wochen, wo ja gefühlt irgendwie dann plötzlich jeder mit irgendeiner geilen Idee um die Ecke kam. Und man sich aber noch nicht dachte so, oh ja, jetzt haben die auch noch eine geile Idee, sondern alle waren eher so, geil, 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 ich mach da mit, ich mach hier mit. Und hat sich das für dich auch so angefühlt?
Ja, genau, irgendwie hat man dann, das war am Anfang immer so, ich war am Anfang komplett ratlos. Ich wusste einfach nicht so richtig, was machen wir jetzt? So, wie gehen wir jetzt weiter? Und dann hat man sich so ein bisschen so Strukturen mit so Sachen geschaffen.
Und beschäftigt.
Genau.
Ja. Und, aber was wir noch nicht besprochen haben, wie ist denn das mit euren Mitarbeitern? Habt ihr viele von denen dann nach Hause geschickt? Also ihr seid ja ein großes Unternehmen eigentlich, oder?
Seid also wir sind, glaube ich, 27 Mitarbeiter haben wir. Mhm. Wovon irgendwie zwei Drittel quasi in der Gastronomie arbeiten. Mhm. Und wir haben einfach Kurzarbeit angemeldet. Und die Mitarbeiter bekommen dann 80% von ihrem Durchschnittslohn. So.
Ja, okay.
Und das ist irgendwo okay. Damit kann man irgendwie durchkommen. Ist natürlich nochmal was anderes als, ja, aber das hat uns sozusagen den uns allen so ein bisschen am Leben gelassen, ne? So, das, ja.
Und die kommen jetzt so nach und nach alle wieder zurück oder sind die denn, also waren die komplett einfach zu Hause?
Ja.
Und haben die, ja, okay.
Die waren zu Hause und haben Netflix geguckt, keine Ahnung. Ja. Nee, also die waren zu Hause, weil, ja, genau, die darf man ja dann trotzdem auch nicht einsetzen. Mhm. Sobald man sie einsetzt, muss man sie dann für die Zeit natürlich bezahlen. Und jetzt starten wir wieder mit, dass jeder dann mal einmal, anderthalb Mal in der Woche irgendwie wieder arbeitet und schauen so ein bisschen, wie der Bedarf ist und fahren das dann hoffentlich irgendwie wieder hoch.
So. Ja. Und die waren froh, dass sie wiederkommen durften?
Ja, das ist immer noch jetzt gerade, das ist schön, dann eben Mitarbeiter auch wieder mal zu sehen, die man 8 Wochen nicht gesehen hat, ne? Nur ja, irgendwie über das Internet und so, das,
Ja.
Genau.
Habt ihr denn, also ihr habt ja jetzt dann dieses Webinar online gestellt, habe ich gesehen. War das denn, also war das vorher schon geplant, dass ihr sowas macht und ihr habt dann jetzt einfach euch gedacht, so ja, okay, dann haben wir jetzt die Zeit dafür, dann machen wir das jetzt endlich mal?
Genau, also dieser Home Barista Kurs, den wir jetzt gemacht haben, das war wirklich, das haben wir schon ganz lange in der Leitung gehabt, dass wir das irgendwann machen wollen. Und dann haben wir so, okay, jetzt, dann müssen wir es jetzt machen. So, ja. Also wir haben mit der Rösterei nichts mehr zu tun, wir haben im Café nichts zu tun, wir wissen nicht, wie lange das geht. Jetzt machen wir das und dann haben wir vielleicht was, wo irgendwann irgendwie ein kleines bisschen Geld vielleicht wieder reinkommt. So.
Ja, aber für euren YouTube-Channel war das auch bestimmt nicht schlecht jetzt gerade, ne?
Ja, das aber wobei der also von den Zuwächsen der Abonnenten eigentlich jetzt nicht hochgegangen ist, sondern ich glaube nur die uns schon abonnieren, haben jetzt nochmal mehr Videos geschaut.
Mhm. Ja, so. Die sind jetzt da aktiver, ja.
Genau, so. Ja.
Aber ihr macht da jetzt auch gerade nicht viel mehr als sonst, ne?
Nee, also, wir machen so diese ein, zwei Videos in der Woche. So, das ist ja. So unsere Range, die wir versuchen irgendwie aufrecht zu behalten. Ich sag mal, ja, vier bis sechs Videos oder so, ja. Acht Videos im Monat, das ist so das, was wir versuchen zu
viel
schaffen.
Viel mehr ist ja auch überladen, ne?
Ja, genau.
Muss ja auch Content liefern.
Ja, genau. Das ist, ich meine, wir müssen dann irgendwo auch noch die Zeit finden, das alles zu machen, neben dem, was wir sonst noch so machen.
Ja,
genau.
Ja, cool. Ja. Ja, ich meine, also ich glaube, zu fragen, was so als nächstes ansteht, ist jetzt gerade so ein bisschen schwierig.
Ja, natürlich, was steht als nächstes an? Natürlich haben wir so Sachen, die so am Horizont schweben. Die häufigste Frage, die wir gefragt werden, natürlich auch wegen unserem YouTube-Kanal, ist, wann kann man unseren Kaffee in Deutschland kaufen?
Wann kann man euren Kaffee in Deutschland kaufen?
Ja, ich würde jetzt mal sagen, bei mir zu Hause immer sagen, die Tage.
Ja.
Nein, das ist sowas, woran wir irgendwie arbeiten und uns Gedanken machen. Es ist einfach aufgrund dieser Nicht-EU-Geschichte in der Schweiz herausfordernd. Und dann kommen eigentlich exorbitant hohe Versandkosten, wenn wir es direkt von hier verschicken. Mhm. Also ein Paket kostet hier wahrscheinlich das Fünffache oder das drei- bis vierfache von dem, was es in Deutschland kostet.
Also gibt es auch gar keine Händler, bei denen es euren Kaffee...
Ja, es gab mal eine Zeit, eine Möglichkeit, den Kaffee zu kaufen über die Kaffeezentrale aus Österreich. Also ein Schweizer Online-Shop, die eine österreichische, auch in Österreich eine Domain haben. Und über den konnte man das mal bestellen. Aber die haben jetzt zu Corona-Zeiten gesagt, dass sie das nicht mehr machen. Deswegen gibt es gerade nicht die Möglichkeit, unseren Kaffee in Deutschland zu kaufen.
Schade, gut, dass ich den schon mal getrunken habe. Den schon mal probiert.
Ja. Aber ich sag mal so, so zu Weihnachten vielleicht. Bis dahin kriegen wir es vielleicht hin.
Ja.
Das wäre so.
Aber wie ist denn das steuerlich dann?
Ja, eben, denn in der Schweiz haben wir keine Kaffeesteuer. Das heißt, das nicht. Natürlich sind alle anderen Kosten deutlich höher.
Ja.
Und dann muss man sich mit all diesen Fragen auseinandersetzen. Und das sind so Sachen, an denen sind wir gerade dran. Und ansonsten wollen wir mehr coole Cafés von unseren Partnern kaufen können. Und als wirkliches größeres Projekt haben wir, dass wir unser Café Frühling erweitern werden jetzt. Wir haben da nebendran ein ganz kleines Café gehabt, die jetzt nach 25 Jahren in Rente geht, die Betreiberin. Das heißt, das übernehmen wir mit dazu und dann werden wir da uns ein bisschen vergrößern.
Ach cool.
Aber da muss man natürlich jetzt auch schauen, inwieweit kann man da gerade viel Geld in irgendwelche Umbauten stecken.
Ja, und vor allem, weil man ja nicht weiß, wann es so wieder genau losgehen kann, ne? Ab wann der Laden dann auch wirklich was abwerfen darf.
Genau, das erste Gute ist, dass wir dann jetzt ab Juli eine größere Terrasse haben.
Sehr gut. Da könnt ihr die Tische ein bisschen besser verteilen.
Genau.
Ja, voll gut. Felix, was bedeutet denn für dich ein gutes Café?
Gutes Café?
Wonach entscheidest du, ob du in ein Café gehst?
Es gibt eigentlich so zwei Kriterien. Eigentlich zwei Kriterien. Ich gucke eigentlich, was es für eine Maschine und was für eine Mühle ist. Und dann vielleicht noch einem Kass in die Tasse.
Und also dann, ist schon der Kaffee, der dich reinlockt.
Ja, ich finde schon. Also das ist das, was es für mich ausmacht. Und es gibt dann sicher auch die einen mit coolen Frühstück-Kuchen-Geschichten anlocken. Aber wenn ich in fremden Städten unterwegs bin mit Freunden, dann bin ich eigentlich meistens derjenige, der dafür verantwortlich ist, den guten Kaffee zu finden. Oder da, wohin, ja, das zu finden, wo man dann einen Kaffee oder auch was auch immer trinken kann. Ja.
So. Ja. Guckst du dann bei der Maschine, was es für eine Maschine ist oder wie die Maschine aussieht?
Ja, meistens sieht man das ja nicht von außen. Man sieht ja nur, wie sie, was es für eine ist.
Mhm. Aber wenn sie schon mal präsent oder prominent da steht, kann man ja meistens davon ausgehen, dass es denen wichtig ist.
Genau, ja. Und dann es gibt ja die 4, 5 Hersteller. Ja, wenn, ja, wenn da so eine Maschine drinsteht, dann ist die Chance auf jeden Fall höher als bei den 35 anderen Herstellern.
Ja, das ist richtig. Genau. Und jetzt die große Frage, die mich bei dir sehr interessiert. Was bedeutet guter Kaffee für dich?
Was bedeutet guter Kaffee für mich? Also ich muss dazu sagen, ich bin nicht süchtig. Mhm. Also ich kann ganz easy ohne Kaffee durch den Tag kommen. Und dann ist eigentlich das Allerwichtigste für mich bei einem Kaffee, dass er süß ist. Mhm. Und der kann auch von mir aus Robusta mit drin haben. Und er soll nach Kaffee schmecken und nicht nach Röster. Also wenn Kaffee ölig ist, also die Bohnen ölig sind,
ist schwierig.
Dann schmeckt der eigentlich nicht gut.
Ja, das ist so wahr.
Ja, auch bei, also weißt du, sich wirklich, es kann wirklich auch Mischungen sein, wo wir haben eine Kaffeemischung, die hat 30% Robusta drin. Den trinken wir auch gerne, weil der ist wirklich auch nicht in einem Bereich, wo es irgendwie ranzig oder holzig oder bitter schmeckt, sondern hat dann seine natürliche Bitterkeit und dann ist es voll in Ordnung. Wovon ich kein großer Freund bin, ist, wenn man diese gerade recht modernen, sehr rummigen, schweren, sehr fermentierten, so Wiener Rumkugel-Kaffees hat.
Super Special, Fermentation und auch Varietät und auch Brühmethode und also am besten alles, ja.
Genau, also ich weiß nicht, ob du das noch fragen willst, aber ich finde einen gewaschenen äthiopischen Kaffee super, super cool. Das reicht mir vollkommen. Mhm. Genau.
Und dann auch eher Filterkaffee oder Espresso?
Ich würde sagen, jeder Kaffee hat seine Zeit.
Ja.
Also ich trinke, wenn ich in einem unserer Cafés vorbeigehe, morgens einen Cappuccino. Und dann Espresso oder Filter. Aber
also eigentlich durch die Bank alles so.
Genau, aber sicher, wahrscheinlich bis um 11 Cappuccino, dann Espresso und dann ab 2 Filterkaffee. Und dann am Abend vielleicht nochmal ein Espresso, aber nur dann, wenn es geht.
Und wie machst du den zu Hause?
Zu Hause trinke ich keinen Kaffee.
Ja, brauche ich nicht.
Nee, erstens brauche ich es nicht und dafür bin ich zu wenig zu Hause. Ja.
Ja. Okay, ja, ich verstehe.
Genau.
Cool. Hast du noch was du gerne loswerden möchtest?
Naja, also ich freue mich dann, wenn wir und die Menschen, die sich das vielleicht anhören, dann bald wieder sehen irgendwo. Ich finde eigentlich ist es ja, ja, vielleicht gibt es noch was. Ich finde ja eigentlich ist ja das, was wir machen, mega irrelevant. Also ich meine, es geht um Kaffee und es ist ja das purste Luxusgut, was sich irgendwo jeder gönnt. Mhm. Und ich finde eigentlich, also es, ich meine, es braucht ja niemand, ne? Es, jeder, der sagt, er braucht Kaffee, ja, das stimmt ja nicht, sondern wir gönnen uns das, aber ich finde, wenn man sich das so gönnt, dann muss man, soll man dem auch Beachtung schenken, was man sich gönnt. Also,
Also auch so zum Thema guter Kaffee ist erstmal Kaffee, der irgendwie auf einem vernünftigen Weg es hierhin gebracht hat.
Genau, und es eben, das also es ist dann einfach schwierig, wenn man dieses Luxusgut Kaffee, was man morgens sich irgendwie gönnt und den Tag durch immer wieder gönnt, das nicht wertschätzt als das, was es ist, ein Luxusprodukt. Und ja, dass man sich das bewusst sein soll, dass da eine lange Kette ist und dass halt die Kette, die in den Kaffee-Ursprung geht, dass sie halt da hinten immer eher sehr, sehr dünn ist für die, die das machen. Und das, ja, dass man da ein Bewusstsein für hat, was man eigentlich da konsumiert, weil dass Kaffee immer viel zu günstig für uns alle ist, das ist einfach so. Und wir eigentlich alle das Doppelte dafür bezahlen müssten, dann wäre es
also
gut.
Also meinst du auch im Specialty-Bereich? Also ich meine, also der Kaffee, den wir trinken, da zahlen wir ja schon irgendwie alle, ja, über 20 Euro das Kilo, würde ich jetzt einfach mal so sagen, also mindestens.
Ja.
Und du würdest aber trotzdem sagen, dass da eigentlich...
Genau, also
wenn man es wirklich fair machen wollen würde, müsste man dann nochmal ordentlich was draufschlagen.
Ja, genau. Also eigentlich, ich glaube, eigentlich müsste jedes Kilo 30 Euro kosten. Und diese 10 Euro mehr müssen aber halt dann an Produzenten ankommen. Und nicht beim Röster oder Importeur.
Mhm. Der sich davon dann ein schönes Auto kaufen kann.
Genau.
Ja.
Und ja. Ich glaube, diese Bewusstheit von dem, was passiert eigentlich auf diesem Weg, bis man es in die Tasse hat. Das ist was echt wichtig ist und was wir eigentlich versuchen auch zu zeigen als Kaffeemacher.
Ja.
So.
Ja. Cool. Ja, finde ich sehr schön. Den Eindruck habe ich auch immer. Also es muss halt nahbar sein, ne?
Ja,
also, und das von oben herab mit Kaffeeleien sprechen. Ist halt auch super schwierig.
Ja, auf jeden Fall. Also das ist das Allerschwierigste. Und wie führt man Menschen heran? Und woran erkennst du jetzt, welchen Kaffee du dir kaufen kannst?
Es ist nicht daran, dass der gemüsig schmeckt, wenn der aus Kenia kommt.
Ja, genau. Es ist halt auch die Frage, weißt du, wie was sagst du ihnen jetzt, wenn man jetzt sagt, kauf deinen Kaffee beim kleinen Röster um die Ecke und der kauft halt trotzdem den Kaffee genauso scheiße ein wie vielleicht einen Riesenröster, dann ist es das auch nicht, ne?
Also, ja. Also ich habe auch hier bei mir in der Nachbarschaft gibt es eine Rösterei, aber die können mir gar keine Auskunft darüber geben.
Ja. Ja.
Also, das ist super schade. Super schöner Laden, altes Ehepaar, die haben den Röster auch vorne im Laden stehen. Ja. Super. Ja. Aber die sagen nichts zu dem Kaffee.
Ja, und die wissen es dann vielleicht auch nicht, ne? Und die kaufen das vielleicht schon immer so ein und dann ist die Frage, es ist dann irgendwie diese romantische Vorstellung, wow, ist eine Kaffeerösterei, so Handwerk und so. Aber das bedient dann vielleicht so ein Craft-Image, aber eigentlich hat es keinen Impact davon. Man denkt dann vielleicht, wenn ich den Kaffee da kaufe, dann tue ich vielleicht irgendwie was Gutes. Mhm. Aber ich finde so dieses Bild von ich trinke Kaffee und tue was Gutes, das hängt halt irgendwo sehr. Weil, man tut sich was Gutes, wenn man Kaffee trinkt. Aber man tut jetzt nicht unbedingt anderen Leuten was Gutes, wenn man Kaffee trinkt.
Ja, so für die Welt tust du damit nichts.
Ja, nee, eben. Also dann kannst du auch deinen selbst angepflanzten Pfefferminztee trinken.
Ja, Damit tust du der Welt was Besseres, das ist wohl richtig. Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort, finde ich. Ja. Ja, alle Pfefferminze anbauen.
Nein, das stimmt, das muss man ja gar nicht. Aber das eben einfach schauen, wo kommt das Produkt her, was man konsumiert. Und das ist ja nicht nur, also ich wurde schon ein paar Mal gefragt, was ist denn das, also warum machst du das mit Kaffee und machst du das jetzt dein Leben lang, noch die nächsten 20 Jahre?
Nur Kaffee?
Und ich glaube, ich sage dann immer, ich weiß es nicht, aber egal was ich mache, ich will es dann nachher genau mit der gleichen Überzeugung tun. Also ob das jetzt Kaffee ist oder ob ich nachher Bäcker werde, aber ich möchte das genau so wissen, wo kommt mein Produkt her. Genauso wie, wo ich wissen möchte, wer ist der Produzent von meiner Limonade oder woher kommt der Rhabarber für unser Rhabarber-Müsli. So.
Ja, ist das dein Lifestyle auch?
Ja, also ich würde schon wissen, wo das Zeug herkommt, was ich mir reintue.
Ja. Ja. Ja, sehr gut.
Ja.
Ja, cool. Ja, danke, Felix.
Ja, sehr gerne.
Voll schön. Wir haben auch, glaube ich, timingmäßig richtig, wow, mehr als eine Stunde.
Ja,
super. Sehr gut.